Geschafft. Weihnachten ist vorüber. So las ich es gestern in einer Tageszeitung. Und so ist es ja auch. Es geht ja immer so schnell und wieder ist Weihnachten vorbei. Ja, gerade waren wir noch im Weihnachtsgottesdienst, haben Verwandte besucht und Geschenke gegeben und erhalten. Und schon hat einen fast der Alltag wieder. Das gilt übrigens auch für die Heilige Familie. Ein Begriff, den ich früher nicht mochte. Klang er für mich doch irgendwie kitschig und altbacken. Mittlerweile kann ich mit diesem Begriff ganz gut etwas anfangen. Zeigt mir doch auch, dass Jesus in eine ganz normale Familie, war es natürlich nicht, aber irgendwo doch eine ganz normale Familie hineingeboren wurde. Und wir auch in Maria und Josef zwei Personen haben, mit denen wir uns vielleicht identifizieren können. Ja, auch für die heilige Familie ist Weihnachten vorbei. Was waren das für aufregende Tage vorher? Begonnen hatte alles mit der Botschaft des Erzengels Gabriel an Maria. Hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Dann die Begegnung mit Elisabeth, ihrer Tante, die vom Geist Gottes erfüllt ausrief, Gott hat dich unter allen Frauen ausgezeichnet, dich und dein Kind. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Oder die Prophezeiung ihres Onkels Zacharias. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist uns zur Hilfe gekommen und hat sein Volk befreit. Einen starken Retter hat er uns gesandt, ein Nachkommen seines Dieners David. Dann die angeordnete Volkszählung. Die hochschwangere Maria musste sich mit ihrem Verlobten Josef auf den weiten Weg nach Bethlehem machen. Dort die nervenaufreibende Suche nach einer Unterkunft. Schließlich landen sie notdürftig in einem Stall. Maria bringt dort unter ärmlichsten Verhältnissen ihr Kind zur Welt. Mangels irgendwelcher Alternativen muss sie das Neugeborene in der Futterkrippe legen. Mit einem Mal ist ihre bescheidene Unterkunft voll mit Hirten aus der Gegend, die von einer Engelerscheinung erzählen und vor diesem kleinen Kind anbetend niederfallen. So, und jetzt ist Weihnachten erstmal vorbei. Jetzt konnte und musste der Alltag wieder beginnen. Wie war denn euer Weihnachten? Sicher nicht ganz so spektakulär und aufregend wie das von Josef und Maria, oder? Also ich kann ja mal erzählen, wie mein Weihnachten dieses Jahr aussah. Also zunächst gibt es ja die Vorweihnachtszeit und die war für mich wirklich recht ruhig, weil wir uns als Familie seit einiger Zeit gar nichts mehr oder nur noch Kleinigkeiten schenken. Und dann ist der ganz große Geschenkestress schon mal gar nicht da. Finde ich ganz gut. Dann bei uns die Christvesper in der Christusgemeinde Barmbek-Nord in Hamburg. Traditionell wird dort immer ein Kinderweihnachtsstück aufgeführt. Und es ist immer ziemlich voll und auch ein wenig chaotisch. Nur bei uns werden im Gottesdienst immer die Gottesdienstbesucher gezählt, also auch so eine Art Volkszählung und kleine Volkszählung. Ne, insofern weiß ich das, ich gucke dann einmal drauf, wie viele Leute da waren. Wir waren also am 24. Dezember 126 Erwachsene, ganze Menge, und dazu auch etliche Kinder, die wir aber nicht zählen. Wir zählen immer nur die Erwachsenen, aber könnt ihr euch vorstellen, zu so einem Tag, da waren auch etliche Kinder da. Also es war, die Hütte war voll, wie man so schön sagt. Dann ging es zu meinen Schwiegereltern, wo es dann am Abend zu einem recht kontroversen Streitgespräch kam. Auch das ist ja manchmal Weihnachten so. Da kommen Themen auf den Tisch. Dann am ersten Weihnachtstag waren wir als Familie bei meiner Schwägerin eingeladen und haben den Tag mit Reden, Essen, Geschenken und Spielen verbracht. Ich glaube, das ist ja ganz häufig so Weihnachten. Ne? Wenn man im Kreise der Familie ist, dann ist das so der normale Art und Weise, wie uns Weihnachten gefeiert wird. Der zweite Weihnachtstag führte uns dann zu meinen Eltern. Dort waren außer der Reihe meine hochbetagte Tante Irma und meine Nichte Vanessa auch dabei. Das war also auch so übergreifend von 23 bis 90 war da alles Alter so ungefähr vertreten. Ja, abends haben wir dann ein Israel-Video geguckt, das mein Vater vor 25 Jahren dort gedreht hatte. War auch eine spannende Geschichte. Wir waren dieses Jahr selber in Israel und das war Anlass, um das mal so ein bisschen dann auch zu vergleichen und darüber zu reden. Ja, das war mein Weihnachten. Natürlich ziemlich langweilig, wenn man das mit dem von Josef und Maria vergleicht. Aber wie für sie galt auch für mich, jetzt ist wieder Alltag angesagt. Das hieß für mich konkret Predigtvorbereitung für Lauenburg. Dann heute hier Gottesdienst bei euch. Am Nachmittag Besuch von Freunden. Am Montag muss ich dann wieder zur Arbeit in die deutsche Rentenversicherung, wo ich arbeite. Wie sieht euer Alltag aus? Was kommt auf euch zu? Natürlich geht es jetzt während der Predigt nicht, dass jeder seine kommenden Tage und vielleicht auch seine Ängste oder Befürchtungen schildert, aber vielleicht halten wir mal ein wenig inne und denken mal so ein bisschen nach, was erwartet mich in den nächsten Tagen, Wochen. Ich mache mal so eine kleine Pause und jeder denkt mal nach, wie sieht euer Alltag jetzt in den nächsten Tagen und Wochen aus? Ich weiß nicht, was für Bilder, Gedanken euch gekommen sind, ob das schöne Sachen waren, freudige Erwartung, ob es auch Ängste waren, vielleicht steht irgendwie eine Operation an oder irgendetwas, das neue Jahr steht vor der Tür. Aber eins ist ganz sicher, Jesus als das Licht der Welt, das zu uns herabgekommen ist, möchte auch unseren Alltag gestalten. Egal, was dir jetzt bevorsteht, was auf dich wartet, Jesus möchte dabei sein. Ja, in unserer heiligen Familie geht das Leben eben auch weiter. Jesus war ja Jude und musste deswegen am achten Tag nach seiner Geburt beschnitten werden. Wissen wir vielleicht, aber ich muss ehrlich sagen, so ganz konkret habe ich mich damit noch gar nicht so auseinandergesetzt. Wir dürfen davon ausgehen, dass der ganze Rummel in Bethlehem, der ja durch diese angeordnete Volkszählung ausgelöst war, sich recht schnell wieder verflüchtigte. Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei uns. Bundestagswahl, man geht hin ins Wahllokal, trägt sich da irgendwie Wahlzettel, dort in Steuerlisten trägt man sie irgendwie ein, wird eingetragen und dann ist es auch schnell wieder vergessen. Sicher gab es dort Familienbegegnungen, da hat man hier und da nochmal gesprochen, aber das wird sich recht schnell wieder alles verteilt haben aus diesem kleinen Städtchen Bethlehem. Und wir können davon ausgehen, dass unsere Familie dann auch ein ordentliches Zimmer beziehen konnte. Das war für die bevorstehende Beschneidung ja auch nicht ganz unwichtig. Mussten bei dieser Operation doch halbwegs hygienische Verhältnisse vorliegen. Schließlich ging man hierfür ja nicht in ein Krankenhaus oder in eine Arztpraxis, sondern die Beschneidung wurde zu Hause vom Vater, also hier von Josef, vollzogen. Das sind so menschliche Dinge, über die man sich gar nicht, finde ich, gar nicht so Gedanken macht. Da hat man Weihnachten und dann geht das ganz schnell weiter. Nein, Jesus, da ist auch nochmal richtig was passiert. Und während dieser Beschneidungszeremonie wurde dem Kind dann auch der Name gegeben, Jesus, so wie es der Engel Gottes angeordnet hatte, noch ehe Maria das Kind empfing. Das ist die eine Geschichte, die Beschneidung Jesu. Dann war es nach dem mosaischen Gesetz so, dass die gebärende Mutter bis 40 Tage nach der Geburt als unrein galt. Das sind so alttestamentliche Begriffe, rein, unrein. Für uns als aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts nur schwer nachzuvollziehen. Sie hängen jedenfalls mit der Heiligkeit Gottes zusammen, der sich der Mensch nur in reinem Zustand nahen darf. Wodurch wurde man unrein? Einmal durch Hautkrankheiten, dann durch die Berührung von Leichen, Berührung mit fremden Göttern, Berührung mit Heiden, die jüdischen Reinheitsvorschriften nicht beachteten, generell durch sexuelle Vorgänge und eben auch durch die Geburt. Nun ist die Geburt an sich natürlich wirklich kein reiner Vorgang im Sinne von sauber, hygienisch und so weiter, sondern da sind schon eine Menge Blut, andere Körperflüssigkeiten, auch Gewebeteile und so weiter im Spiel. Aber würden wir sie deswegen als unrein bezeichnen? Der Gedanke im Alten Testament ist ein anderer. Diese rituelle Unreinheit sollte daran erinnern, dass alle Menschen in Sünden geboren werden. Das, was man theologisch auch als Erbsünde bezeichnet. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, ist schon belastet mit dieser Erbsünde, die damals über die Menschheit kam. Nun könnte man an dieser Stelle natürlich durchaus zu Recht einwenden, aber galt das denn auch für Maria und galt das auch für Jesus? Das war doch eine ganz besondere Situation. Aber diese Frage scheint für Maria keine Frage gewesen zu sein. Wie selbstverständlich geht sie bescheiden und gehorsam den Weg, der für jede Frau in ihrer Situation vorgeschrieben war. Den Weg zum Reinigungsopfer. Das Reinigungsopfer bestand aus einem Brandopfer, bei dem in unserem Fall eine Taube ganz und gar auf dem Altar verbrannt wurde, und dem Sühneopfer, bei dem ein Priester mit dem Blut einer anderen Taube bestimmte Sühnehandlungen vornahm und die Fettstücke auf dem Altar verbrannte. Also das musste gemacht werden und das machte Maria auch tatsächlich. Das ist schon die zweite Sache, Beschneidung, Reinigungsopfer, und jetzt geht's noch weiter. Über dies alles hinaus musste Jesus als Erstgeborener Gott geweiht werden. Ich gebe zu, alles Sachen, über die ich mir noch gar nicht viel Gedanken gemacht habe. Hierunter verstand man eine spezielle Heiligung der männlichen Erstgeburt in Israel. Das sollte an den Auszug aus Ägypten erinnern, als Gott durch Mose bzw. durch einen Würgeengel alle Erstgeburt im Lande schlagen, das heißt töten ließ. Das war ein Strafgericht über die Ägypter, das grundsätzlich aber auch für die Israeliten galt und das nur durch das Bestreichen der Türpfosten mit Blut abgewandt werden konnte. Als Dank für dieses Verschonen forderte Gott die Heiligung der Erstgeburt und damit durch diese Erstgeburt letztlich die Heiligung des ganzen Volkes. Und diese Heiligung hätte an sich bedeutet, dass das Kind dem Herrn zum Dienst am Tempel übergeben wird. Sollte ganz für den Herrn da sein. Allerdings hatte Gott im 4. Buch Mose bestimmt, dass generell anstelle der Erstgeborenen die Leviten für den priesterlichen Dienst heranzuziehen seien. Um aber im Volk das Bewusstsein für diesen Sonderstatus des Erstgeborenen zu halten, musste jeweils ein Lösegeld für den Erstgeborenen gezahlt werden an den Tempel. Und dieses Lösegeld betrug 5 Schekel. Man findet unterschiedliche Angaben dazu, was das so an heutigem Wert ist. Ungefähr so 500 Euro, würde ich mal schätzen. Also das war keine ganz kleine Summe. Das musste bezahlt werden, um zu sagen, das ist eigentlich etwas, dieses Kind gehört eigentlich Gott und das machen diese Leviten und dann muss man das wieder aus, kann man das, kann, muss man das wieder auslösen. Alles ziemlich kompliziert, finde ich. Und was Gott sich da manchmal so alles denkt, da könnte man natürlich eigene Predigten ganz sicherlich drüber machen, was das alles im Einzelnen bedeutet. Das ist aber nicht jetzt Hauptthema dieser Predigt. Aber interessant finde ich, Maria und Josef halten sich daran. Sie machen das alles. Also so sehen wir auch, wie Jesus erzogen wurde, wie er aufwuchs in einem frommen jüdischen Elternhaus. Es war für sie keine Frage, dass sie das irgendwie nicht machen sollten. Sie fühlten sich nicht als etwas Besonderes in dem Sinne. Nein, sie gingen den vorgezeichneten Weg. Und machen sich insofern auf den Weg in den Tempel nach Jerusalem. So, und da ist jetzt unser heutiger Predigtext, setzte ein. Steht in Lukas 2, 25 bis Vers 40. Ich lese nach der guten Nachricht. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war fromm und hielt sich treu an Gottes Gesetz und wartete auf die Rettung Israels. Er war vom Geist Gottes erfüllt, und er hatte ihm die Gewissheit gegeben, er werde nicht sterben, bevor er den von Gott versprochenen Retter mit eigenen Augen gesehen habe. Simeon folgte einer Eingebung des Heiligen Geistes und ging in den Tempel. Als die Eltern das Kind Jesus dorthin brachten und es Gott weihen wollten, wie es nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind auf die Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann ich in Frieden sterben, denn du hast dein Versprechen eingelöst. Mit eigenen Augen habe ich es gesehen. Du hast dein rettendes Werk begonnen und alle Welt wird es erfahren. Allen Völkern sendest du das Licht und dein Volk Israel bringst du zu Ehren. Die Eltern Jesu wunderten sich über das, was Simeon von dem Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zu der Mutter, dieses Kind ist von Gott dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen und so ihre innersten Gedanken verraten werden. Dich aber wird der Kummer um dein Kind wie ein scharfes Schwert durchbohren. In Jerusalem lebte auch eine Prophetin, sie hieß Hannah. Sie war die Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt, 7 Jahre war sie verheiratet gewesen und seit 84 Jahren war sie Witwe. Sie verließ den Tempel nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie kam jetzt hinzu und pries Gott. Sie sprach über das Kind zu allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten. Als Maria und Josef alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie mit Jesus nach Galiläa in ihre Heimatstadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Es hatte ein ungewöhnliches Verständnis für den Willen Gottes und man sah, dass Gott es liebte. Amen. Soweit der Predigtext. Maria und Josef hatten es ja nicht weit von Bethlehem nach Jerusalem. So vielleicht 10 Kilometer. Natürlich war Reisen damals anstrengender als heute, aber irgendwie waren die Menschen auch anders drauf. Also von dem kleinen Bergstädtchen Bethlehem in die Metropole Jerusalem. Während es in Bethlehem doch eher beschaulich zuging, sehen wir einmal von diesem singulären Ereignis der Volkszählung ab, so herrschte in Jerusalem eine ganz andere Atmosphäre. Dort fand man Händler an jeder Straßenecke, Pharisäer und Schriftgelehrte, die voller Würde ihre Frömmigkeit zur Schau stellten, Pilger aus der ganzen Welt und natürlich auch römische Soldaten, die durch die Straßen marschierten. Und dann der Tempel, dieser monumentale Prachtbau, der die Reisenden schon von Ferne grüßte. Nun lebte in Jerusalem auch ein Mann namens Simeon. Wer war dieser Simeon? Nun, eigentlich wissen wir fast nichts über ihn. Höchstens, dass er wahrscheinlich schon ziemlich alt war. Aber er war wirklich ein frommer Mann im besten Sinne des Wortes. Nicht frömmlerisch, irgendwie komisch, sondern jemand, der täglich mit Gott lebte und sich von Herzen bemühte, das Gesetz zu befolgen. Er erkannte, dass es unmöglich ist, das Gesetz Gottes von sich aus zu erfüllen und sehnte sich umso mehr nach Trost und Frieden. Er wusste, dass die Heiligen Schriften von einem kommenden Messias sprachen. Diesen Messias, diesen Trost Israels, den würde er gerne kennenlernen. Über dieses Warten auf den Messias war er alt geworden. Simeon wartete nicht nur passiv, nein, er erwartete die Rettung Israels. Sein ganzer Blick, seine Aufmerksamkeit war hierauf gerichtet. Wie oft mag er alttestamentliche Schriften studiert haben, sich die Worte immer wieder vorgelesen haben, die Gott zu seinem Volk sprach, zum Beispiel Jesaja 40. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu, sagt zu ihnen, eure Schuld ist abgebüßt. Der Herr hat euch die volle Strafe für euren Ungehorsam auferlegt. Nun ist alles beglichen, ihr seid wieder frei. Diese Hoffnung, dass dieser Trost Israels kommen würde, bald kommen würde, das bewegte Simeon. Und mit ihm gab es eine kleine Gruppe in Jerusalem, fragende, suchende Menschen, die vor Gott standen und beteten, die ihn gebetet haben, Gott, komm doch jetzt zu uns, erbarme dich unseres Volkes. Simeon gehörte zu dieser Gruppe. Hanna, die Prophetin, von der wir in diesem Text auch lesen, gehörte auch dazu. Wir lesen dann von Simeon weiter, er war vom Geist Gottes erfüllt. Ne, haben wir vorhin in deiner Einleitung, hast du gerade gesagt, den Weihnachtsgeist zu abfüllen, brauchen wir nicht, sondern der Geist Gottes ist da. Wir können uns jeden Tag, sollen uns auch jeden Tag von ihm erfüllen lassen. Sag mal, das ja, das gilt für uns natürlich. Aber damals war Pfingsten ja noch gar nicht passiert. Der Heilige Geist war ja noch gar nicht ausgegossen. Wir befinden uns praktisch noch im Zeitalter des alten Bundes. Noch galt der alte Bund, den Gott mit Israel gemacht hatte. Aber auch da wirkte der Heilige Geist in und an einzelnen Menschen. Nicht nicht über ganz viele, sondern einzelne Menschen, die Gott sich ausgesucht hatte. Und Simeon gehörte dazu. Der Heilige Geist wirkte in Simeon und trieb Simeon dazu an, vor Gott zu stehen, zu beten, immer wieder sein Angesicht zu suchen. Und Simeon war kein Mensch, der ein Programm abgespult hat. Also ich muss ehrlich sein, ich bin auch nicht so ein Freund von Gebetslisten, wobei es auch gibt auch Vorteile, ich will da keinem zu nahe treten, aber ich finde es immer die Gefahr, wenn man sowas abspult, so Anliegen nach Anliegen nach Anliegen. Schöner ist es, wenn man das schafft, sich so in die Gegenwart Gottes zu begeben, dass der Heilige Geist einen führt und Dinge auch aufmerksam macht, sagt, das ist jetzt das und einem Dinge aufs Herz legt. So stelle ich mir das bei Simeon vor. Er tritt für Gott ein, für sein Volk Israel. Und der Heilige Geist hatte ihm die Gewissheit gegeben, er werde nicht sterben, bevor er den von Gott versprochenen Retter mit eigenen Augen gesehen habe. Der Heilige Geist hatte ihm Gewissheit gegeben. Kennt ihr das, dass ihr von Gott in einer Sache Gewissheit habt? Gewissheit heißt, man weiß etwas ganz sicher, kann es nicht unbedingt beweisen, aber man weiß es in seinem Herzen. Zum Beispiel, dass man Kind Gottes ist oder dass einem die Schuld vergeben ist oder dass man seine Ewigkeit bei ihm verbringen wird und so weiter. Geistliche Gewissheiten, die der Geist in unser Herz schreibt, die unendlich kostbar sind. Soweit wie ich weiß, gibt es das in anderen Religionen nicht. Da muss man glauben und hoffen, dass die Taten ausreicht und das Pendel nachher am Ende des Lebens hoffentlich in die richtige Richtung ausschlägt. Nein, wir dürfen als Christen Heilsgewissheit haben. Der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir wissen, doch wir sind seine Kinder. Aber hier bei Simeon geht das darüber hinaus. Es ist ein Blick in die Zukunft, wo er ganz konkret sagt, du wirst nicht eher sterben, bevor du meinen Messias gesehen hast. Das ist was ganz Besonderes. Das gibt es sicherlich auch in unserer Zeit. Ich habe mal überlegt, in meinem Leben, also ich kann es so nicht sagen, dass Gott mir irgendwas gesagt hat, was ganz konkret passieren wird, weiß ich nicht. Vielleicht habt der eine oder andere von euch hat so eine Zusage von Gott bekommen. Jedenfalls, wenn man so eine Zusage hat, ist das natürlich eine tolle Sache. Das gibt Kraft, das gibt Lebens- und Glaubensmut. Simeon sollte den Tod nicht sehen, bevor er den Messias gesehen hätte. Wie wird das seine Sehnsucht beflügelt haben? Wie werden sich seine Augen umgeschaut haben nach dem Christus des Herrn? Sicherlich wird Simeon dabei auf einen Mann gewartet haben und sich nicht nach kleinen Kindern umgeschaut haben. So ist das ja manchmal mit unseren Erwartungen. Wir erwarten was, ganz speziell, Gott müsste doch so und so und Gott geht manchmal ganz andere Wege. Und dann lesen wir weiter, Simeon folgte einer Eingebung des Heiligen Geistes und ging in den Tempel. Also offensichtlich hielt Simeon sich für gewöhnlich nicht im Tempel auf. Anders als die Hanna, von der wir nachher lesen. Die Hanna war im Grunde Tag für Tag dort im Tempel, die wohnte dort praktisch. Ganz in der Nähe der Gegenwart Gottes. Simeon hatte offensichtlich eine kleine Wohnung in Jerusalem und traf sich dort und betete und fastete dort. Aber an diesem Tag treibt ihn dein Geist Gottes. Simeon, du musst in den Tempel gehen. Und er gibt diesem Drängen nach. Ja, er eilt förmlich in das Gotteshaus. Und ich glaube, das wisst ihr auch. Das ist ein altbekanntes geistliches Prinzip. Der Geist Gottes kann mich nur oder jedenfalls wesentlich leichter führen, wenn ich mich bewege. Da, wo ich mich bewege, da kann er sagen, geh ein bisschen nach links, geh nach rechts. Da, wo ich in meinem Sessel sitze und sage, ja Gott, nur sag mal doch mal, was soll ich da machen, welche Richtung soll ich denn gehen, ist das viel schwieriger. Ich will ja nicht ausschließen, dass das auch mal passiert, aber eigentlich sollen wir in Bewegung bleiben. Ein Schiff, was sich bewegt, das kann man leicht steuern. Da, wo ich träge werde, ist es auch für Gott nicht ganz leicht, uns zu führen. Und die Führung Gottes, des Heiligen Geistes, betrifft nicht immer nur die großen Dinge. Das war bei Simeon ganz sicher so. Aber es sind manchmal auch die ganz kleinen Dinge, um die es ihm geht. Und ich persönlich weiß auch gar nicht immer, wenn so Dinge passieren, war das jetzt Führung des Geistes? Hat Gott das ganz aktiv gemacht oder ist das irgendwie passiert? Also man weiß das, oder ich zumindest weiß das gar nicht immer. Mal so ein ganz kleines Beispiel jetzt aus den letzten Tagen erzählen. Vor Weihnachten hatte ich so CDs bestellt, unter anderem auch eine Weihnachts-CD. Und weißt du, es gibt ja diese Feiert-Jesus-Reihe, da sind ja auch schöne Anbetungslieder. Und es gibt eine Feiert-Jesus-Christmas, also Weihnachten. Und Ich habe so eine schon. Ich dachte, im Katalog, da sah so ähnlich aus. Internet, das ist eine neue. Das finde ich gut. Wenn ich mal gucken, habe da so das Cover verglichen. Nee, sieht anders aus. Einmal war da ein Tannenbaum und da war irgendwie eine Kugel, so eine Christbaumkugel. Denk, ist bestimmt was anderes. Hab mir nicht die Mühe gemacht, die Titel alle durchzulesen dann. Bekomme dann die CD und stelle fest, sind genau die gleichen Lieder drauf. Ist nur eine andere Aufmachung gewesen. Was machen wir? Überlegt, dann verschenken wir die. Ist ja vor Weihnachten, ist doch ein gutes Geschenk. Und dann überlegt den vielleicht nicht. Und dann haben wir uns nachher geeinigt, das kriegt ein Ehepaar aus unserer Gemeinde. Haben das die CD mitgenommen zum Heiligabend, zur Christvesper und haben sie dem gegeben. Und dann sagte der Matthias noch, unsere Kinder kommen denn auch heute oder morgen und so, freute sich schon drauf. Und und Silke sprach denn gestern mit dem Matthias, sagte, die Kinder waren da und das ist irgendwie, und dann, das sind keine Christen, und sagten, ich habe ja nicht mal ein bisschen Musik hier, irgendwie ein paar Weihnachtslieder. Und er sagt, wir haben ja doch gerade eine CD bekommen. Die machten sie dann an und die kam sehr gut an. Das ist ein bisschen modernere Musik und schöne, klare Botschaft. Also das insofern hat uns sehr gefreut, dass Gott das irgendwie so geführt hat, dass die richtigen Personen die CD bekommen haben. Also kann man sagen, war ich vielleicht ein bisschen dumm, dass ich nicht genau geschaut habe. Die CD habe ich schon, aber sollte ja vielleicht auch so sein. Also fand ich schön. Oder auch ein anderes kleines Beispiel von Silke, wir kamen ja gestern erst nach Hause von meinen Eltern, waren so gegen 12 Uhr zu Hause mittags, also, und dann war gestern Straßengebet, machen wir ja immer von unserer Gemeinde aus, jeden zweiten Samstag, und der Samstag war dran, beginnt aber um 11 Uhr. Und Silke dachte auch, ist das schon zu spät, das macht jetzt ja keinen Sinn mehr, dahin zu gehen, aber irgendwie hatte sie so einen Impuls, vielleicht soll ich da doch nochmal hingehen. Ja, da war ja auch ganz nett. Und ist dann hingefahren mit dem Fahrrad und das war sehr schön. Die Leute haben sich gefreut, sie hat gute Gespräche geführt. Auch das finde ich irgendwie, konnte jemand noch einladen heute zum Gottesdienst dort nach Barmweg. Also diese Impulse, die der Heilige Geist gibt, die man ganz leicht überhören kann, wo man auch immer gar nicht so ganz weiß, ist das jetzt der Heilige Geist? Aber ich denke, es ist gut, darauf zu hören, auch mal was zu machen und nicht immer alles so gar nichts zu machen. Gar nichts machen ist immer schlecht. Wir sind wieder bei unserer kleinen Familie, drei arme, einfache Leute, Maria, Josef und Jesus. Dass sie arm waren, wissen wir daran, weil sie nur ein paar Tauben geopfert haben, hatte ich vorhin erzählt, dieses Reinigungsopfer. Wer reicher war, der musste noch ein Lamm dazu packen, ne? Aber das betraf uns nicht. Das waren einfache Menschen. Als sie so einen Tempel betreten, erregen sie keinerlei Aufmerksamkeit. Sie fielen nicht weiter auf. Jeden Tag kommen ja viele Mütter zum Reinigungsopfer und zur Weihe ihres Erstgeborenen. Nein, an dieser Gruppe gab es nichts Besonderes. Doch gerade an diesem Tag befindet sich im Vorhof ein Mann, der tiefer sieht als die anderen, der die Menschen mit anderen Augen betrachtet. Ihr wisst schon, wer es ist. Es ist Simeon. Und Simeon kriegt einen Impuls und Gott lenkt seinen Blick auf diese kleine Familie und Simeon geht auf diese Familie zu, schaut den kleinen Jesus an und weiß in diesem Moment, hat diese Gewissheit, dieses Kind ist der Messias. Ich glaube, das war ein tief ergreifender Anblick, als der alte Mann, der Greis, sich über das Kind beugt, es auf seine Arme nimmt und dabei Gott lobt. Ob das Loben nur Worte waren oder ob es auch ein Gesang war, wissen wir nicht so ganz. Ich kann mir auch vorstellen, dass er auch vor Freude und Dankbarkeit gesungen hat. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es so ein Eierpopeia gab, so Küssen, Streicheln, wie man das sonst so macht mit kleinen Kindern. Ich glaube, das war eine besondere Atmosphäre, eine besondere Situation, wo Simeon noch wusste, das ist Gott selbst, der Sohn Gottes. Und vor dem, bei aller Liebe, muss man auch eine gewisse Ehrfurcht haben. So sehe ich förmlich die leuchtenden Augen von Simeon. Jetzt ist das eingetreten, worauf er so lange gewartet hatte, was er sich ersehnt hatte, was er sich gehofft hatte. Sein Herz glüht tief in göttlicher Freude. Und so sagt er auch, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Mit seinen leiblichen Augen hat er zwar nur ein kleines Kind gesehen, sah auch nicht viel anders aus als andere Kinder. Aber mit seinen Glaubensaugen hat er in diesem Kind das ewige Heil Gottes erblickt. Das ist ja dieses Geheimnis. Menschen, die davon nichts verstehen, dieses Evangelium nicht kennen, die sehen ein Kind und sagen, was ist mit diesem Kind Besonderes? Menschen, denen Gott das Herz aufschließt, die erkennen das. Das ist mein Heil. In diesem Kind liegt mein Heil. Jetzt ist endgültig Frieden in Simeons Leben. Alle Sorgen um die Zukunft seines Volkes, aller Druck, der auf seiner Seele noch lastete, ist von ihm genommen. Nun begehrt er nichts mehr. Seine aktive Zeit auf Erden, hier ist zu Ende. Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Welch eine Wohltat, wenn man das am Ende seines Lebens sagen kann. Ich merke bei mir selbst, dass das Thema Tod und Sterben näher rückt. Während ich mir als junger Mensch wohl ganz natürlich wenig Gedanken über den Tod gemacht habe oder eben dachte, na, als Christ weiß man ja sowieso, wo man die Ewigkeit verbringen wird, merke ich schon, dass ich zunehmend Berührungspunkte mit diesem Thema habe. Ob das ganz banal ist, wie das bestimmte Personen des öffentlichen Lebens plötzlich sterben. Ihr habt es gehört, Udo Jürgens, Joe Cocker, Menschen, mit denen wir irgendwie groß geworden sind, die so dazugehört haben. Jetzt sind sie nicht mehr da. Personen aus dem Kollegenkreis oder eben auch die eigenen Eltern, deren Lebensuhr auch ganz allmählich abläuft. Kannst du in Frieden sterben? Kann ich in Frieden sterben? Eine Frage, der wir uns irgendwann stellen müssen und sollten. Und dann, wenn es noch Zeit ist. Ne? Und wir sehen ja, wie schnell das manchmal gehen kann. Komme kurz zurück auf unsere Situation im Tempel. Simeon sagte zu der Mutter, dieses Kind ist von Gott dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen und so ihre innersten Gedanken verraten werden. Simeon spricht das Ungeheure prophetisch aus. An diesem kleinen Kind entscheidet sich dein und mein persönliches Schicksal. Alles, was man bis dahin über Gott oder auch andere Götter gedacht hat, wird mit diesem Säugling auf den Kopf gestellt. Gott als kleines, hilfloses Kind, eingebettet in eine zerbrechliche Familiensituation? Unmöglich. Interessant ist ja auch, dass nicht die Priester im Tempel als erstes von der Ankunft des Sohnes Gottes erfahren, sondern ein einfacher alter Mann. Vor diesem ärmlichen Kind sind alle Menschen gleich. Und dem Sohn Gottes begegnen kann nur, wer sich auf dessen Augenhöhe begibt, wer sich wie Simeon hinunterbeugt. Und in diesem kleinen, unfertigen Kind, was ja erst wenige Wochen alt war, wird auch klar, Gottes Rettungsgeschichte hat begonnen, aber sie hat auch gerade erst begonnen. Sie geht noch viel und lange weiter. Dadurch, dass Gott Mensch wird, ist eine persönliche Beziehung zu ihm möglich. Ich kann dieses Kind anfassen, ich kann mit ihm reden, ich kann es anschauen. Eine persönliche Beziehung zu einem Gott, der mitlebt und mitleidet. Dieser Gott regiert seit seiner Ankunft vor 2000 Jahren diese Welt. Und diese Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Amen.